ARD. Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Ich denke schon, dass Sprache zu einer gerechteren Gesellschaft beitragen kann.
Ja, wir sind einer Meinung.
Nicht, nein, das glaube ich nicht.
Mit Denise Mbay und Sebastian Friedrich. Die Frage heute: Kann Sprache gerecht sein?
Ach, herrlich. Ich habe einen Riesenbecher Tee da.
Ich habe heute, ehrlich gesagt, keinen Tee da.
Ja, das ist nicht so schlimm. Wir sind trotzdem Tee mit Warum, der Podcast von NDR Kultur, in dem wir uns mit dem Thema Philosophie beschäftigen. Mein Name ist Denise Mbay und ich freue mich auf eine gemütliche halbe bis dreiviertel Stunde mit dir, Sebastian Friedrich.
Hallo, Denise.
Sebastian und ich, wir stellen uns in dieser philosophischen halben bis dreiviertel Stunde die Frage, ob Sprache gerecht sein kann, und bekommen auch in dieser Folge wieder Unterstützung von einem Gast aus der Wissenschaft der Philosophie. Das ist heute Dr. Inga Bohnes vom Karlsruher Institut für Technologie.
Und wir blicken auch wieder in die Philosophiegeschichte und heute machen wir einen kleinen Schlenker zur Kommunikationsforschung und werden uns mit Paul Watzlawick auseinandersetzen.
Und wir haben noch die Rubrik Die andere Seite, auf die ich mich ja immer besonders freue. Heute kommt Songwriter und Lyriker Max Prosa zu Wort. Das wird bestimmt poetisch und auf seine Gedanken zum Thema bin ich ganz gespannt.
Wir haben ein paar Rückmeldungen bekommen und Helga hat uns geschrieben, sie meinte, dass unser Podcast ja nicht nur in der ARD Audiothek zu finden ist und nicht nur bei ndr.de, sondern auch in der NDR Kultur App. Und das stimmt, da könnt ihr uns auch finden.
Das ist ein super guter Hinweis. Vielen Dank, Helga. Vielen Dank für all eure Mails. Ein Hörer hat sich Gedanken gemacht über den inflationären Gebrauch von bestimmten Begriffen, zum Beispiel dem Begriff Krise. Und an dem Beispiel Klimakrise beschreibt er, dass eine Verharmlosung der Katastrophe sei. Also eure Gedanken, die sind spannend. Wir lesen sie gern. Schreibt also weiter an tmitwarum@ndr.de.
Ich muss sagen, ich fühle mich da auch ein bisschen ertappt. Also ich spreche auch sehr oft von Krise. Alles Krise, 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 Krise.
Ja.
Ungefähr seit 15 Jahren.
Ich weiß, ich kriege eine Krise dabei. Aber ich kenne das mit anderen Begriffen auch. Und ich finde, es gibt Begriffe, bei denen ist das wirklich problematisch. Wie zum Beispiel beim Begriff Trauma, der relativ inflationär benutzt wird.
Wir wollen uns ja heute mit der Frage auseinandersetzen, ob Sprache gerecht ist, gerecht sein kann. Ist eine Frage, die sich im Grunde die letzten beiden Folgen sich für uns immer wieder schon gestellt hat. Wir haben es auch immer mal wieder angetippt. Am Ende der letzten Folge haben wir auch länger darüber diskutiert. Wir hatten uns aber bewusst dafür entschieden, erstmal einen weiteren Bogen zu machen, bevor wir dann diese Frage in dieser Folge dann fokussieren. Wir haben erstmal uns in der vorletzten Folge mit der Sprechakttheorie auseinandergesetzt, mit Sprache als Handlung. Haben
von Austin.
Dann, genau, Austin. Und darauf aufbauend mit Judith Butler uns beschäftigt. Haben mitgenommen, dass Sprache veränderlich ist, beeinflussbar ist, beeinflussend ist. Also sowohl Wirklichkeit abbildet, als auch Wirklichkeit mit konstituiert. Und dann in der letzten Folge haben wir uns einem, ja, vielleicht dem bisher wichtigsten, zumindest in Europa wichtigsten Sprachphilosophen befasst, nämlich mit Ludwig Wittgenstein, beziehungsweise mit Ludwig Wittgenstein I und Wittgenstein II. Und wer das nochmal genau nachhören möchte, kann ja nochmal die alte Folge sich vergegenwärtigen.
Wir waren uns nicht so 100% einig, bei so philosophischen Fragen ist es ja vielleicht auch richtig so und wichtig so. Und wir haben das aber auch geäußert, also diese Uneinigkeit, und haben uns getraut, uns zu sagen, ja, finde ich nicht, finde ich doch. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass sich unsere Kommunikation, also wie wir miteinander sprechen, bereits verändert hat. Und dann habe ich mich gefragt, ist es, dass wir uns besser kennen, ist das der Grund dafür, dass sich unsere Kommunikation verändert hat? Oder verändert sich unsere Beziehung über unsere Kommunikation? Also dieses, dass wir an uns selbst in unseren Begegnungen und Beziehungen feststellen können, dass Kommunikation was bewirkt oder wir etwas machen mit unserer Sprache. Und ich habe jetzt ganz oft den Begriff Kommunikation benutzt, der wahrscheinlich der präzisere ist,
ja,
vor allem wenn wir nachher über Watzlawick sprechen. Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Ich glaube, dein Ansatz war so ein bisschen, dass Sprache das Abbild der Realität ist? Oder weiß ich nicht, ob ich das
richtig
verstanden
habe. Ja, doch, in der Tendenz schon. Also es ist ja im Grunde dieser alte Streit oder diese alte Diskussion auch in der Philosophie, nämlich ganz grob so zwischen dieser eher universalistischen Perspektive, die sagt, dass Sprache eher Ausdruck des Denkens ist, und einer eher tendenziell relativistischen Perspektive, die sagt, dass Denken eher durch die Grenzen unserer Sprache begrenzt ist oder dass das Denken in den Grenzen unserer Sprache nur stattfinden kann. Und ich vermute mal, dass das auch einer der Punkte ist, die da, an dem wir hier und da unterschiedliche Auffassungen haben.
Gefragt haben wir uns ja, ob unsere Sprache gerecht sein kann und vielleicht auch, wie wir sie gerechter machen können, oder ob diese gerechte Sprache unsere, wenn wir die gerechte Sprache verwenden, unsere Gesellschaft gerechter wird. Und damit wären wir eigentlich dann beim Thema, ne? Kann Sprache gerecht sein?
Bevor wir gleich mit unserem Gast heute sprechen, mich würde mal interessieren, wie ist deine Position dazu? Findest du, dass wir in einer Gesellschaft leben, die in Anführungszeichen aufgeklärter ist, sprachsensibler ist als früher, oder vielleicht sogar eine Gesellschaft, bei der es weniger Sensibilität für Sprache gibt?
Also ich glaube, dass wir in bestimmten Bereichen aufgeklärter sind. Ich glaube, unsere Sprachmöglichkeiten, die wachsen ja auch. Also wir bekommen auch viel mehr Input, also auch sprachlichen Input. Und wir setzen uns auch mit dem Thema Sprache alltäglich auseinander. Und zwar oft in sehr kontroversen Gesprächen, im Streit. Es gibt diesen Satz, man darf ja nichts mehr sagen. Und da gibt es denn diese Beschwerde darüber, dass Sprache nicht vollständig ausgenutzt werden kann. Oder ja, dass wir auf jeden Fall wacher sind mit Sprache. Aber dass die Diskussion auf so einer ganz seltsamen Ebene gerade verläuft.
Jetzt zum Beispiel, um es ja konkret zu machen, rassistische Wörter. Mhm. Da gibt es aus meiner Sicht schon eine größere Diskussion heute, als es ich mir vorstelle. Ich habe in den 80ern noch nicht so krass bewusst gelebt und in den 70ern noch gar nicht, als vielleicht in den 70er, 80ern und so der Fall war.
Auf jeden Fall. Es gibt auch Literatur mittlerweile, die man hinzuziehen kann, ja.
Und gleichzeitig gibt es eben dieses, man wird doch wohl noch sagen dürfen, und es gibt ja auch nicht nur in sozialen Medien Hate Speech und so weiter. Aber aus der Perspektive jetzt des Antirassismus mal gedacht, vielleicht lassen sich auch diejenigen, die sagen, man wird ja wohl noch sagen dürfen, man darf heute gar nichts mehr sagen, vielleicht lassen sich aus der Perspektive der Kämpfe des Antirassismus heraus das auch als eine Reaktion auf erfolgreiche Kämpfe werten. Also heute ist es möglich, dass man die rassistischen Bedeutung eines Wortes skandalisiert und auch breit gesellschaftlich thematisieren kann, was vielleicht in den 70er Jahren nur in Communities möglich war, die jetzt nicht die Möglichkeit hatten, in dem öffentlichen Mainstream zu intervenieren.
Ja, und es gab dadurch natürlich auch nicht dieses Interesse. Und ist natürlich auch anders möglich, weil sich unsere Kommunikationswege durch die Digitalisierung verändert haben. Und was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass immer, wenn wir jetzt zum Beispiel über herabwürdigende Sprache sprechen, dass wir immer diejenigen auch mit einbeziehen oder die sich selber mit einbeziehen, die nicht betroffen sind von dieser Sprache. Also die Frage ist halt auch, wer sind die betroffenen Personen von eben zum Beispiel Hassrede?
Hassrede, das Thema, mit dem wir uns heute rund um die Frage, kann Sprache gerecht sein, noch weiter auseinandersetzen und intensiver auseinandersetzen wollen. Und dafür haben wir einen Gast.
Was sagt die Philosophie?
Und wir sprechen mit Inga Bohnes. Inga ist Philosophin. Sie arbeitet am Karlsruher Institut für Technologie am Lehrstuhl für philosophische Anthropologie. Inga Bohnes beschäftigt sich mit analytischer Sprachphilosophie und wir haben sie eingeladen, um mit ihr über Hate Speech zu sprechen, denn damit befasst sie sich ebenfalls im Rahmen ihrer Forschung. Inga, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Eingangs vielleicht, was ist gemeint, wenn wir von Hate Speech sprechen?
Also ich glaube, wenn man das ganz grob formulieren möchte, dann ist Hate Speech etwas, das wir mit Hilfe von sprachlichen, aber auch mit Hilfe von nonverbalen, symbolischen Mitteln tun. Und das, was wir damit tun, ist zum Hass aufstacheln, zu Gewalt aufrufen, herabwürdigen und Verachtung ausdrücken. Ja, ich würde sagen, es ist eine bestimmte Form von Sprachhandeln.
Also ist Hate Speech auch ein politisches Mittel?
Ja, ich denke schon, ja.
Inwieweit kann die Philosophie bei der Auseinandersetzung mit Hate Speech helfen?
Also ich glaube, dass sie schon bei der Frage, was Hate Speech eigentlich ist, helfen kann. Denn wie wir jetzt gerade ja schon in der Diskussion so ein bisschen festgestellt haben, es herrscht da keine Einigkeit drüber. Und ich persönlich sehe in der Klärung von Begriffen eben auch eine Aufgabe der Philosophie. Wenn man dann in die Sprachphilosophie hineingeht, dann geht es auch um so Detailfragen danach, wie verschiedene Arten von Hate Speech eigentlich sprachlich funktionieren. Also welche semantischen und welche pragmatischen Mechanismen sind es eigentlich, die da am Werk sind? Also wenn man das Ganze jetzt sprechakttheoretisch betrachten möchte, dann kann man in der Äußerung bestimmter, ja, bestimmter Ausdrücke oder auch bestimmter Sätze schon einen Sprechakt sehen und zwar einen Sprechakt der Herabwürdigung oder einen Sprechakt der Gewalt legitimiert. Und das ist natürlich, also der Sprechakt der Herabwürdigung, der schädigt ja die, das Opfer oder das Ziel dieser Herabwürdigung direkt. Und der Sprechakt der Legitimierung von Gewalt beispielsweise, der hätte dann vielleicht bestimmte perlokutionäre Effekte, also die Bevölkerung, die sich dann vielleicht legitimiert fühlt, eben gewalttätig vorzugehen gegen bestimmte Gruppen. Also insofern besteht da auf jeden Fall ein Zusammenhang zwischen dem Schädigungspotenzial, würde ich jetzt vielleicht eher sagen, von Hate Speech, ja, und dem Äußerungsakt.
Ist vielleicht Hate Speech am Ende nicht auch eine etwas eher oberflächlichere Auseinandersetzung mit eher Ausdrücken von gesellschaftlich verankertem Hass? Also anders gefragt, ist wir können darüber diskutieren und auch uns gesellschaftlich darauf einigen, welche Begriffe eher nicht verwendet werden dürfen, welche anderen verwendet werden könnten oder sollten oder welche Gegenerzählungen auch aufgebaut werden könnten. Aber die Ursache von Hass und auch von Unterdrückung, von Ausbeutung scheint mir ja nicht ausschließlich zumindest, und ich würde auch sagen nicht primär, in der Sprache zu liegen. Also ist es nicht am Ende eine eher kosmetische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Konflikten?
Also ich glaube, wenn man sagt, wir setzen uns jetzt nur mit der Sprache auseinander, dann wäre das sicherlich ein Fehler. Also es ist klar, dass Rassismus oder Sexismus nicht einfach verschwinden, weil wir jetzt sagen, okay, bestimmte Wörter, die streichen wir jetzt aus unserem öffentlichen Vokabular. Also wenn man irgendwie ein rassistisches Weltbild hat oder sexistische Überzeugungen hat, die wird man natürlich nicht einfach los, dadurch, dass man jetzt bestimmte Wörter nicht mehr sagen darf. Das stimmt schon. Aber trotzdem glaube ich, dass ja der kritische Blick auf Sprechen trotzdem wichtiger ist, weil auch das Sprechen ja ein Handeln ist. Ja? Also Sprechakte sind Handlungen und wir können alle Handlungen moralisch bewerten. Und jemandem eine Beleidigung vor den Latz zu knallen, ist einfach im besten Fall eine respektlose oder eine taktlose Handlung. Im schlimmsten Fall ist es eine verachtende, eine herabwürdigende Handlung. Und solche Handlungen sollten wir vielleicht schon, nicht unbedingt unter Strafe stellen, aber wir sollten sie vielleicht einfach auch gesellschaftlich sanktionieren. Natürlich löst das irgendwie nicht alle Probleme, aber es setzt halt schon irgendwie ein Zeichen. Und zwar, denke ich, es setzt halt das Zeichen, dass man auch Sprechen als eine Form von Handeln anerkennt und dass man auch da sieht, dass es sowas wie eine Ethik des Sprechens geben kann.
Unsere Leitfrage ist es, ob Sprache überhaupt gerecht sein kann. Was würdest du abschließend dazu sagen?
Ich würde sagen, Sprechen. Also Sprache ist, finde ich, ist ja dieses abstrakte System. Ich würde sagen, Sprechen kann gerecht sein. Ich denke dann zum Beispiel an sowas wie, wen nenne ich jetzt explizit? Also angenommen, wir haben irgendwie eine Gruppenarbeit gemacht und wir haben ein Produkt entwickelt, wo 5 Leute dran beteiligt waren. Dann denke ich, dass es fair oder gerecht ist, auch alle Beteiligten zu nennen beispielsweise und nicht einfach 2 Beteiligte von 5 Beteiligten komplett unter den Tisch fallen zu lassen. Also von daher denke ich, ja, Sprechen oder auch Schreiben kann auch, ja, kann gerecht, ungerecht, respektlos, respektvoll, taktvoll, taktlos sein.
Ja, danke, Inga.
Vielen Dank
Gerne.
Für dieses schöne
Gespräch.
Ich
danke auch, ja.
Musik Love Speech habe ich mir ganz dick aufgeschrieben, Sebastian.
Die Love Speech.
Love Speech. Also gibt es diesen Begriff eigentlich?
Ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, ob es den gibt, aber ich kenne
vielleicht
den Begriff
in einem anderen Kontext. Bettgeflüster.
So. Ich habe mal von dem Begriff des Candy Storms gehört, als Gegenstück zum Shitstorm.
Genau, das habe ich auch schon mal gehört. Vielleicht sind, guck mal, aber solche Begriffe, ich meine, das macht doch auch gleich was im Kopf, ne? Also ich meine, interessant ist ja auch, dass diese Shitstorm und Candy Storm sind ja auch sehr bildliche Begriffe. Und in einem Shitstorm, ich weiß nicht, ich hoffe nicht alle können Englisch in diesem Fall, weil das klingt ja, steht man ganz anders als in einem Candy Storm, obwohl das kann auch wehtun, wenn einem die Bonbons ins Gesicht fliegen.
Das stimmt, und es soll auch Menschen geben, die auch im Shitstorm nicht so schlecht finden. Was ist eigentlich noch Kritik und wo beginnt dann eigentlich Hass? Also wo geht es dann über auch eine etwas scharfe Kritik oder so hinaus? Vielleicht ein Beispiel. Ich bin ja auch bei diesem Twitter da manchmal unterwegs und hatte da in den letzten Jahren ab und zu auch diese Shitstorms. Eher von rechter bis rechtsradikaler Seite, weil ich dazu lange gearbeitet habe, also zu AfD und diesen ganzen Thematiken. Und da hatte ich im Februar 2019 einen sehr, sehr großen, auch so geplanten, also sehr vermutlich geplanten Shitstorm, insofern vermutlich geplant, weil innerhalb von einer Stunde ungefähr, also vermutlich geplant, weil an einem Nachmittag 4 Artikel fast gleichzeitig erschienen sind, die sich um meine Person drehten. Also der Tenor war, Linksextremist arbeitet für die ARD oder so, das war das Thema. Und das ging mehrere Tage, so Leute wie Björn Höcke und so haben sich auch eingeschalten. Also es war so relativ groß mit dem vollen Programm, Drohfantasien und so weiter. Da würde ich sagen, okay, das bezieht sich jetzt nicht auf mich als Einzelperson, sondern es bezieht sich auf mich als entweder als Feindbild-Journalist oder vielleicht auch Feindbild-linker Journalist oder
als
sowas.
Als Repräsentant einer Gruppe.
Genau, also da würde ich sagen, ja, das kann dann schon, das könnte man schon als Hate Speech bezeichnen. Einen Monat später hatte ich einen kleinen Shitstorm, einen viel, viel kleineren Shitstorm und aus einer ganz anderen Ecke, weil ich hatte da gerade einen kleinen Text geschrieben über das Berghain. Ich weiß nicht, kennst du Berghain?
Ich war noch nie im Berghain.
Ich bin
bestimmt auch
häufiger im Berghain, habe das aber nicht in diesem Text geschrieben. Das hätte dann vielleicht Auswirkungen gehabt auf den Shitstorm oder auf die Resonanz. Jedenfalls habe ich mich in diesem Text eher etwas kritisch zum Berghain geäußert.
Also das Berghain ist ein Club
in Berghain
Berlin,
ist
wo Leute feiern gehen.
Ein Techno-Club. Ja, da geht man dann so nachts feiern und so. Und ich hatte in dem Text kritisiert, naja, dass vielleicht gehen Leute in diesen Club, weil sie vor dem Neoliberalismus flüchten wollen, aber dann sind sie da so ein paar Stunden und wenn sie wieder rauskommen, sind sie wieder in der alten Welt, die sie eigentlich verlassen wollten. Ist das nicht nur eine Form des Eskapismus? So ganz grob war eine kleine Kolumne, war jetzt auch nicht so ernst zu nehmen, ehrlich gesagt. Und daraufhin gab es einen kleinen Techno-Shitstorm aus der eher Berghain.
War der laut?
Vielen. Ich glaube, dass der Shitstorm eher kurz nach dem Feiern entstanden ist bei den meisten. Da sind ja manche nicht mehr ganz so gut gelaunt. Jedenfalls gab es da dann einen Tag so einen kleinen Techno-Shitstorm. Ich habe ihn jetzt auch nicht so ganz ernst genommen, aber habe ihn dann auch als Shitstorm teilweise bezeichnet und so als Hate Speech zugegebenermaßen nicht, aber als Shitstorm. Und dann ist mir aber irgendwann später aufgefallen, Moment, das war doch gar kein Shitstorm eigentlich, sondern es war einfach Kritik.
Die Leute aus dem Berghain, die fühlten sich beleidigt durch deinen Artikel, weil du ihnen vorgeworfen hast, die machen ja eh mit dem Leben genauso weiter wie vorher und wollen sich kurz nur mal wegschießen sozusagen. Und der andere Shitstorm, da ging es darum, vielleicht auch etwas zu bewirken, nämlich, dass du deine Arbeit als Journalist nicht in dieser Form weitermachen kannst. Also und das hat dann eine andere gesellschaftliche Auswirkung, als wenn Leute sich beleidigt fühlen, weil sie feiern gehen. Also und da kann man ja erkennen, also welche Wirkung hat Hassrede? Das ist vielleicht die Frage, die wir uns
also
stellen
von der Konsequenz
müssen.
Her gedacht. Wir haben uns jetzt ja in dieser und auch in den letzten beiden Folgen vor allem mit Sprache befasst und am Rande immer mal wieder auch Kommunikation gestreift. Jetzt am Ende dieser kleinen Staffel sollten wir uns vielleicht noch mal ein bisschen näher damit auseinandersetzen und dazu gibt es ein Zitat.
Das Philosophon.
Sie haben eine neue Botschaft.
Paul Watzlawick, österreichisch-US-amerikanischer Philosoph. Man kann nicht nicht kommunizieren.
Man kann nicht nicht kommunizieren. Selbst wenn ich jetzt an dieser Stelle schweigen würde, anstatt den Urheber dieses Zitats vorzustellen, würde ich damit etwas kommunizieren. Zum Beispiel, dass mir dazu nichts einfällt oder
dass
es mir total egal ist, dass ich überhaupt keine Lust habe, über Paul Watzlawick zu sprechen. Ich habe aber Lust und stelle euch kurz den Philosophen, Psychotherapeuten und Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick vor. Was vermutlich gar nicht unbedingt nötig ist, weil ganz viele kennen ihn. Fast jeder kennt die Geschichte mit dem Hammer aus seinem weltberühmten Bestseller Die Anleitung zum Unglücklichsein. Der Vertreter des radikalen Konstruktivismus und der Kommunikationstheorie Paul Watzlawick wurde 1921 in Villach in Österreich geboren. Er lehrte unter anderem Psychotherapie an der Universität in El Salvador. Dort lag sein Forschungsschwerpunkt auf systemischer Familientherapie und Kommunikationsprozessen. Und 1967 erscheint das Buch Menschliche Kommunikation von Watzlawick gemeinsam mit Bevan und Jackson. Und Paul Watzlawick hat da die 5 Axiome der seiner Kommunikationstheorie beschrieben. Ein Axiom ist ein Grundsatz und diese 5 Grundregeln, die würde ich einmal kurz aufzählen. Die erste haben wir gerade gehört. Man kann nicht nicht kommunizieren. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Und dazu gibt es noch den Zusatz, wobei der Letztere den Ersteren bestimmt. Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung und die menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten. Sowie Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär. Watzlawick selbst, mich interessiert ja immer, was die so persönlich gemacht haben. Das war so ein richtiger Kosmopolit. Der sprach 6 Sprachen fließend und beschrieb es als Privileg, im Laufe seines Lebens viel rumgekommen zu sein. 1949 promovierte er an der Ca' Foscari in Venedig, wo er auch Philologie studierte. Da promovierte er im Fach Philosophie. Er machte eine Ausbildung zum Psychotherapeuten am C.G. Jung-Institut in Zürich, ging dann für eine Weile nach Indien und erhielt dann 1957 einen Ruf an die Universität von El Salvador. In den 60ern ging er dann nach Kalifornien für die Forschung am Mental Research Institute in Palo Alto, wo sich diese interdisziplinäre Palo Alto-Gruppe bildete und Theorien unter anderem über menschliche Kommunikation entwickelte. 1976 erhielt Watzlawick zusätzlich einen Lehrauftrag an der Stanford University. Er blieb bis zu seinem Tod 2007 allerdings im kalifornischen Palo Alto. Auch seine Bücher, die er verfasste, sind rumgekommen und wurden in 85 Sprachen übersetzt. Watzlawick war und ist, muss man eigentlich sagen, so ein richtiger Popstar, was sicher an seiner anekdotischen und sehr gut verständlichen Schreibweise lag. Man liest auch immer wieder von seinem Charme und seinem Humor. Und auch sein Äußeres wird oft kommentiert, was ich ein bisschen seltsam finde, aber auch erwähnenswert, weil es zum heutigen Zitat passt. Man kann nicht nicht kommunizieren.
Ein wichtiger Punkt, auf den du gerade auch schon genannt hast, finde ich bei ihm, ist seine Erkenntnistheorie, der anhängt. Und das ist dieser radikale Konstruktivismus. Das ist ja etwas, was er auch in seinen populären Büchern immer wieder stark macht. Das heißt bei ihm auch, dass es vor allem darum geht, das hat er auch mal in einem Interview gesagt, dass es in der Wissenschaft vor allem darum geht, die Prozesse zu studieren, mittels derer wir unsere Sicht auf die Welt konstruieren. Also so etwas wie Wahrheit gibt es aus seiner Sicht nicht so richtig, sondern es geht eigentlich nur darum, wie wir unsere Wahrheit schaffen, wie wir unsere Wahrheit konstruieren. Und da sind wir jetzt ja in einem Bereich, den wir in den letzten Folgen ja schon häufiger hatten, nämlich diese Verbindung zwischen Sprache, Wirklichkeit und auch dieser subjektiven, diesem konstruktivistischen Ansatz, der hier der auch von Watzlawick verwendet wird. Und ich finde es da eigentlich ehrlich gesagt ganz lustig. Du weißt, dass ich diesem Konstruktivismus ein wenig kritisch gegenüberstehe. Aber ich finde es lustig, wenn jemand, der so darauf pocht, die Wahrheit im Grunde zu beerdigen, dann auf einmal 5 Axiome zentral setzt. Also Axiome sind ja, wie du gesagt hast, Grundsätze, aber es sind ja also auch absolute Regeln. Grundsätze. Also mehr Wahrheit als in einem Axiom ist fast nicht möglich, aber passt irgendwie auch zu diesem Popstar, der das schon auch gut kann, seine Ansätze, glaube ich, zu verkaufen.
Jetzt eben gerade Inge hat ja auch gesagt, ist nicht die Sprache, aber wie wir sprechen, das hat eine Wirkung darauf, was tatsächlich mit uns passiert. Ne? Wir versuchen ja bei Sprache und bei Kommunikation jetzt hier zu bleiben.
Ja, richtig. Also ich glaube, ich würde dem ja auch nicht widersprechen, dass nicht Sprache da auch Wirklichkeit mitprägt und auch Realität mitprägt und auch ein Stück weit schafft. Wie groß dieses Stück ist, das, darüber ließe sich bestimmt streiten. Aber ein Problem, das finde ich hier auch auftaucht, was ich auch bei Hate Speech ein Stück weit habe, ist so dieser, im Grunde, wenn man so möchte, so fast so lösungsorientierter Ansatz. Also Watzlawick ist ja auch Therapeut und das, was er da entwickelt hat, auch mit den anderen beiden, ist ja vor allem etwas, was sich auf eine Face-to-Face-Kommunikation, oft auch auf eine Zweier-Kommunikation bezieht und was er auch in dem therapeutischen Rahmen oft gedacht und auch konzipiert hat. Und die Frage ist halt, ob dieses sich verallgemeinern lässt auf eine gesamtgesellschaftliche Ebene.
Also der hat ja zum Beispiel, er war ja sehr kritisch der Psychoanalyse, stand da sehr kritisch gegenüber und er wurde da auch von anderen Psychologen, glaube ich, auf diese Art, also wurde auch kritisch gesehen und der hat ja so
Versuche. Aber teilweise ist er auch selbst, also er ist ja auch in der Psychoanalyse.
Genau, er ist ja bei, war ja bei ihm. Aber trotzdem hat er sich tatsächlich gesagt, irgendwann, es geht nicht darum, die Vergangenheit zu bewältigen, sondern im Jetzt die eigene Wirklichkeit zu konstruieren. Und wenn Menschen, es gab dieses Beispiel, wenn jemand sehr unsicher ist, dass er sich vielleicht an allen ungeraden Tagen des Jahres sagt, heute bin ich aber mal sicher und ich fühle mich heute sicher, ich bin ein sicherer Mensch und gehe dann ganz anders zur Arbeit als an den geraden Tagen, wo die Person dann nichts macht. Und hat dann gesagt, da gibt es einen Unterschied und den, wenn wir jetzt auf Sprache gehen, den stellen wir doch auch fest. Also wir sehen doch, wenn zum Beispiel wir aufwachsen mit Eltern, mit einem Elternteil, was uns ständig runtermacht und ständig sagt, du bist nicht gut, dass unsere Selbstwahrnehmung verändert und wir uns das irgendwann selber sagen. Und dass das tatsächlich was macht mit Menschen, dass unsere Wirklichkeit darüber ja zumindest verändert werden kann.
Ja, auch das, dem würde ich ja auch gar nicht widersprechen, aber oder anders nochmal. Ich bin hier vielleicht auch ein wenig geschädigt durch mein Studium. Und zwar habe ich ja eigentlich soziale Arbeit und Sozialpädagogik studiert und ich kann dir sagen, wirklich in jedem zweiten Seminar haben wir uns dann mit diesen 5 Aktionen beschäftigt oder auch beliebt, das ist ja auch eng, also verwandt, Sender-Empfänger-Modell, 4-Ohren-Modell, auf welchen Ebenen kann man hören, kommunizieren und so weiter. Und es war so ein richtiger Kommunikation, wie könnte man das sagen, Kommunikationalisierung von gesellschaftlichen Konflikten. Also alles wurde zur Kommunikationsstörung erklärt. Also Watzlawick wird auch bei Management-Seminaren, natürlich im therapeutischen Bereich, überall rauf und runter. Also es ist wahrscheinlich einer der meist zitierten Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, zumindest geisteswissenschaftlichen Bereich des 20. Jahrhunderts. Und ich sehe da schon die Tendenz, auch wenn wir gerade in einem eher gesamtgesellschaftlicheren, vielleicht auch politischeren Bereich schauen, dass am Ende alles zu einer Kommunikationsstörung verkommt. Und die eigentlichen gesellschaftlichen Ursachen, die dieser Kommunikationsstörung zugrunde liegen, damit aus dem Blick geraten. Und das halte ich wirklich für eine sehr ernstzunehmende Gefahr.
Das hat klang immer schon an in den letzten Folgen. Und da würde ich nochmal sagen, ich sehe das tatsächlich so, dass das nebeneinander funktionieren muss. Und ich glaube, Inge hat das ja eben auch gesagt, ne? Dass das nicht bedeutet, dass wenn wir uns mit dem einen befassen, und wir befassen uns ja nun mal jetzt mit Sprache, dass wir das andere dann dadurch aus dem Auge verlieren. Also dass, wenn man den Blick auf diese Kommunikationsstörung quasi hat und sagt, alles ist Kommunikationsstörung, dann befasst man sich ja auch trotzdem noch mit den anderen Elementen, die, nein, du glaubst, dass du, nein.
Also, wir sind hier in diesem Bereich des Therapeutischen. Ich würde ja auch sagen, dass vieles von dem, was er sagt, auch wenn ich jetzt an mein Studium und so denke oder auch an mein Leben.
Ich glaube, die Kommunikation in deinem Studium, da ist irgendwas schiefgelaufen.
Ja, es war vielleicht eine Kommunikationsstörung. Vielleicht lag es am Inhalt, vielleicht lag es an der Form, vielleicht lag es aber auch an der gesellschaftlichen Ideologie, die verbreitet ist, die dann dazu führt, dass jedes zweite Seminar eben dieses Watzlawick-Modell dann da hat. Aber wir sind ja hier in diesem eher therapeutischen Bereich. Und er sagt ja selbst, es geht hier um eher eine Face-to-Face-Kommunikation und zwischenpersönliche Beziehungen. Und ich sehe da schon eine Gefahr darin, wenn man dieses Modell, was sich ja dann eher, also zum Beispiel das Beispiel, was du genannt hast, wenn man mit dem Elternteil immer wieder im Konflikt steht oder auch in der Erziehung mit dem Kind oder auch in so einem Klientin-Klient-System so, dass es da mag das auch alles sehr hilfreich sein, aber
das zu übertragen auf ein gesamtgesellschaftliches, halte ich für falsch. Und es wird übertragen.
Wenn wir jetzt zu unserem Zitat zurückkommen, man kann nicht kommunizieren, das geht ja noch weiter, denn jede Kommunikation, nicht nur mit Worten, ist Verhalten. Und genauso wie man sich nicht verhalten kann, kann man nicht kommunizieren. Würdest du dem widersprechen?
Also so einzelne Elemente kann man bestimmt verwenden. Also wenn ich jetzt an eine Twitter-Debatte oder sowas denke, dass ich dann, wenn ich dann da angesprochen werde oder jemand anderes anspreche, natürlich auch da berücksichtigen sollte, dass eine Kommunikation einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt haben kann. Gerade wenn ich jetzt die andere Person vielleicht auch kenne oder mit der irgendwie schon lange eine Freundschaft lege oder vielleicht irgendwie auch einen Konflikt oder sowas habe. Also das wäre ja dann hier in dem Fall das zweite Axiom oder dass es auch Möglichkeiten gibt, dass man in der Kommunikation in so einen Teufelskreis oder sowas gerät. Ja, das würde ich sagen, ist ja auch sozusagen zu Hause oder in der Zweiergespräch oder im Zwischenmenschlichen sowieso schon hilfreich. Und es kann auch Kommunikation auf einer gesellschaftlichen, politischen Ebene ein Stück weit stören. Aber die Probleme, die ich grundsätzlich habe bei Auseinandersetzungen mit Sprache und Realität und Gesellschaft, die zeigen sich hier aus meiner Sicht ganz besonders, dass es eben nicht unbedingt verallgemeinerbar ist auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen und vor allem die Ursachen für Kommunikationsstörungen eher aus dem Blick geraten und das eher so technisch verhandelt wird.
Weißt du was, Sebastian? Wir hören uns jetzt einfach nochmal eine andere Seite an.
Eine andere Seite, na gut.
Die andere Seite.
Ich bin Max Prosa, ich bin Songwriter und Lyriker und so ist die Antwort auf die Frage, wie arbeitest du mit Sprache? Für mich, dass es der Rohstoff ist, mit dem ich täglich arbeite und aus dem ich die Gedichte und Liedtexte forme. Und es fühlt sich für mich anders an, so mit dieser Sprache zu arbeiten, als zu sprechen. Das ist so eine intuitive Form, die wir alle haben, zu sprechen. Manchmal kann sogar die Sprache schneller sein als die Gedanken, auch wenn das nicht unbedingt von Vorteil ist in vielen Fällen. Aber dennoch steckt da auch eine Kraft drin, in diesem Intuitiven, weil es schöpft aus so einem Gedächtnis und Wortgedächtnis und so einer Gewohnheit, die wir uns ein ganzes Leben lang aufbauen. Und dem gegenüber steht die theoretische Sprache auf dem Papier, wenn man ein Gedicht schreibt. Und beide Formen haben ihre eigenen Gesetze und können voneinander profitieren. Manchmal hilft es, das Gedicht zu lesen und damit in den Flow zu kommen und zu gucken, wie geht's weiter, wie würde die intuitive Kraft weiterschreiben. Hat sich mein Arbeiten mit Sprache über die Jahre verändert? Ja, weil das Sprechen sich ja auch verändert und das sowohl in der Gesellschaft auch als auch in jedem Menschen ein ganz lebendiger Organismus ist. Wir kennen das vielleicht dadurch, dass wir uns Worte aneignen von Menschen, mit denen wir viel Zeit verbringen. Man merkt das an Kindern, die ähnlichen Worte verwenden wie ihre Eltern. Manchmal fällt einem das auf, wenn man die nacheinander sieht. So ist das ein Prozess, der stetig im Wandel ist und allzu viel kann man nicht machen, um da was dran zu verändern. Man kann natürlich sich mit guten sprachlichen Werken anfüllen, wie Gedichten, und manchmal kommt es mir auch so vor, als ob das mich auch ganz direkt beeinflusst, wenn ich was lese, was in guter Sprache ist, dann in schöner Sprache ist, gehaltvoller Sprache, dann kann ich danach mit dieser Energie von dem Gelesenen weiterschreiben und formulieren noch ein Stück weit. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Bist du dir deiner Worte immer sicher? Nein, ich habe genau die gleichen Schwierigkeiten, manchmal die richtigen Worte zu finden, denn die Sprache ist ja nur ein Werkzeug. Sie ist gekoppelt an die Emotionen und je größer die ist, desto schwieriger die Worte zu finden, je wichtiger einem das ist, die richtigen Worte zu finden, desto mehr denkt man drüber nach und stoppt auch diesen kreativen Prozess. Wann fehlen dir die Worte? Mir fehlen eigentlich keine Worte, mir sind es eher an allen Stellen zu viele Worte, die uns begegnen in unserer Alltagswelt, an allen Bildschirmen und auch in Gesprächen, stelle ich das immer wieder fest, wie häufig da so ein Ungleichgewicht stattfindet. Die zu viele Informationen, die zu vielen Worte, die führen letztendlich zum Schweigen, weil nichts übrig bleibt.
Also er sagt ja Sprache als Werkzeug, aber sagt gleichzeitig auch Sprache als Rohstoff.
Und als lebendiger Organismus, hat er auch gesagt.
Ach, das auch, ah ja.
Also Sprache ist ganz viel. Natürlich, Max Prosa arbeitet mit Sprache. All das, was er aber, vieles von dem, was er gesagt hat, habe ich mich gerade total wiedererkannt, dass einem die Worte fehlen, dass es manchmal auch zu viele Informationen sind.
Zu schnell habe ich erkannt, oh Gott. Ja.
Zu schnell, genau, zu viel. Und was ich total mochte, ist, dass er so seine Arbeit mit Worten beschrieben hat, dass er von einer intuitiven Kraft gesprochen hat. Wir brauchen ein Fazit.
Das war sehr schnell gesprochen.
Ja, wir brauchen unbedingt ein Fazit. Ich weiß nur nicht genau, ob wir da hinkommen. Also die Frage ist, kann Sprache gerecht sein? Meine Antwort ist, Sprache ist nicht gerecht und wird vermutlich niemals gerecht sein, weil sich Dinge verändern und Sprache muss immer hinterherkommen.
Das ist ja dann auch wieder diese Frage nach Abbild und Realität. Also hechelt die Sprache der Realität hinterher oder kann sie auch, so wie wir sprechen und denken, dass sich mal manchmal gegenseitig überholt, wenn wir miteinander diskutieren, kann die Sprache auch mal die gesellschaftliche Realität überholen und eine neue Realität schaffen? Ich würde sagen, bei der Frage, kann Sprache gerecht sein? Sie kann es nicht sein in einer ungerechten Gesellschaft. Das ist, denke ich, nicht möglich. Sie kann sogar dann läuft sie Gefahr, sogar die Ungerechtigkeiten zu verschleiern, indem sie so tut, als oder indem sie sich als gerechte Sprache präsentiert und wir meinen, wir würden in einer gerechten Gesellschaft leben, dabei tun wir es eigentlich nicht. Das war dieses Beispiel, was ich mal meinte, wenn wir jetzt von der Chefinnen-Etage sprechen, aber da befinden sich gar keine Chefinnen, sondern nur Chefs.
Ja, und da bin ich eben der Meinung, dass Sprache unsere Gesellschaft doch gerechter werden lassen kann, weil wenn wir uns zum Beispiel, wenn wir den Begriff Chefinnen prägen, können sich junge Mädchen vorstellen, irgendwann einmal Chefin zu sein. Und da sind wir dann bei der Wirklichkeit, die wir uns vorstellen können müssen, um überhaupt jemals Astronautin zu werden.
Ich würde aber schon sagen, ja, vielleicht auch als kleines Zugeständnis. Ich denke schon, dass Sprache zu einer gerechteren Gesellschaft beitragen kann.
Ja, wir sind einer aber Meinung.
Nein, das glaube ich nicht. Dann bleibt mir noch der Hinweis auf die ARD-Audiothek. Da könnt ihr diese Folge und selbstverständlich auch die anderen Folgen nachhören. Ihr findet uns auch bei einigen /vielen anderen Podcatchern. Es gibt, wie ihr wisst, eine E-Mail-Adresse, tmitwarum@ndr.de. Schreibt uns gerne Hinweise, Themen, über die wir mal sprechen sollten oder auch eure Meinungen, Ansichten zu dem hier Gesagten.
Schreibt also an tmitwarum@ndr.de.
Danke auch für die Bewertungen. Es gibt ja hier und dort Möglichkeiten, uns zu bewerten.
Genau, das ist sehr nett von euch. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen. In den nächsten Folgen befassen wir uns mit einem neuen Thema und zwar mit dem Thema künstliche Intelligenz.
Und auch da wird vermutlich Sprache ein wenig eine Rolle spielen.
Wir werden sprechen.
Tschüss.
Tschüss.
Der Zitatomat.
Ich weiß nicht immer, wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich recht habe. Muhammad Ali, US-amerikanischer Boxer und Philosoph.
Das war Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.
Hallo, hier ist Denise und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch.
Hallo, ich bin Caro Matzko und hoste den Podcast Die Sache ist die vom Zündfunk auf Bayern 2. Jede Woche kommt jemand mit einem Gegenstand zu mir.
So eine Flasche, wo oben so ein Nöpsel dran ist, wo man so drücken kann, wenn man sich zum Beispiel ein Serum gegen Falten auftragen möchte.
Im Laufe jeder Podcast-Folge klären wir dann, welche Geschichte hinter den Dingen steckt.
Ich spüre sofort einen Erleichterungseffekt, weil ich unter trockener Haut leide. Ich mache es nochmal oben auf die Stirn. Vielleicht hilft es ja bei irgendwas. Auf die Backen.
Also es ist tatsächlich ein Serum, das ich persönlich auch täglich benutze.
Oh!
Und dieses Serum, das habe ich empfohlen bekommen auf Social Media.
Wir greifen aktuelle Debatten auf, fassen Forschungsergebnisse zusammen und fragen uns, wie eine gerechtere Gesellschaft aussehen könnte. Diese Woche geht's um ein Zauberserum und den Skincare, also den Hautpflege-Hype auf Social Media.
Ich folge tatsächlich einer Hautärztin und die hat gemeint, dass wir eigentlich zum Beispiel unser Gesicht nur mit Wasser reinigen sollen.
Und die große Frage, was versteckt sich hinter solchen Zauberseren, was du hier stehen hast, auf Instagram und Co.? Also ist es echte Hilfe für die Haut, was wir da sehen? Oder birgt es gesundheitliche Gefahren? Oder stecken auch einfach Profitinteressen dahinter?
Die Sache ist die, läuft immer sonntags um 22.05 Uhr auf Bayern 2. Und die neue Folge gibt es schon jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Zündfunk.
Gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.